Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippos und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpäus, und Thaddäus, Simon Kanaäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Städte der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Geht und verkündigt, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Das ist der Perikopentext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 35 bis 38 und die folgenden Verse aus dem Kapitel 10 bis Vers 7. Worüber sollen dann die Gedanken nachdenken bei einem solchen Text? Es ist die Aussendung der 12 Apostel. 12 Apostel, von denen wir von den meisten in der Folge nicht mehr viel hören. 12 Apostel, Losgesandte, Ausgesandte, von denen einer sogar seinen eigenen Herrn verraten wird. Und 9 und 10 von denen, die von ihm ausgesandt waren, von denen hören wir tatsächlich in der Folge nichts mehr. Über ihre Arbeit ist wenig bis gar nichts bekannt. Aber sie waren von ihm gesandt. Sie waren von dem gesandt, der die Menschen in den Blick genommen hatte. Sie waren gesandt von dem einen, der nicht nur eine Botschaft hatte, sondern der vor allem eine Wahrnehmung hatte. Etwas, was am Anfang des Textes deutlich zu sehen ist. Denn Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Und dann kommt es. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann ist die Nacht zu Ende. Wenn ich im Gesichte eines Menschen meinen Bruder oder meine Schwester entdecken kann. Das war der Gedanke, den ich vorhin gelesen hatte. Das heißt, wenn ich etwas wahrnehme, wenn ich in die Erkenntnis komme, dass aus einem Schatten, den ich erlebe, etwas Sichtbares, Konkretes wird und ich eine Idee habe, was ich dort sehe und erlebe. Jesus hatte eine Idee, wenn er Menschen gesehen hat und erlebt hat. Und er hat gesehen, dass sie müde waren. Er hat gesehen, dass sie erschöpft waren. Und brachte dann das Bild von den Schafen, die keinen Hirten haben. Eine Schafherde sich selbst überlassen, ist in Israel in relativ kurzer Zeit keine Schafherde mehr. Sie vereinzeln sich, sie verlieren die Gruppe, werden dann von Raubtieren getötet, beziehungsweise von anderen Leuten dann in die Obhut genommen, die denken, ach guck mal, ein heimatloses Schaf. Dann nimmt man das mit. Eine Schafherde, die alleine ist, bleibt nicht lange Schafherde. Sie verliert sich. Sie waren müde und erschöpft, diese Menschen, die Jesus sieht, die er wahrnimmt. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hatte Mitleid mit ihnen. Das Wort, das dort im Griechischen zu finden ist, ist das Wort esplanchne. Und das ist nur begrenzt zu übersetzen mit Mitleid. Man müsste es besser übersetzen mit Empathie, mit Mitgefühl. Jemand, der mitfühlt. Jemanden, der wahrnimmt, was in mir vorgeht. Der eine Idee hat, eine Ahnung und auch ein Verständnis. Der wirklich versteht, was sich in mir abspielt. Das ist mit dem Wort esplanchne am ehesten gemeint. Und so sollte es auch übersetzt werden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Empathie. Er fühlte mit ihnen. Die sind übrigens nicht alle zu ihm in sein Zentrum für Aktion und Kontemplation gekommen. Die haben keine Seminare bei ihm gebucht und auch nicht die Sonntaggottesdienste besucht. sondern die Art und Weise, wie Jesus seine Arbeit geliebt hat, sein Werk geliebt hat, war andersrum. Er ging los. Er zog durch alle Städte und Dörfer. Das heißt, er war nicht nur an den großen Orten, sondern er ging auch in die kleinen Dörfer hinein. Er war jemand, der unterwegs war. Er war jemand, der die Menschen gesucht hat. Bis in die kleinen Dörfer. Hat dort das Evangelium verkündet und alle Krankheiten und Leiden geheilt. Das heißt, wenn Jesus in diese Städte und Dörfer ging, bis in den letzten Winkel dieses kleinen Landes, hat er denen nicht nur gute Gedanken weitergegeben, sondern er hat sie geheilt. Und sowohl hier als auch an der späteren Stelle steht das Wort Therapeio, das wir heute eigentlich dann nur noch aus dem anderen Bereich kennen, aber nicht mehr im kirchlichen Bereich, nämlich der Therapie oder der Therapeuten. Aber der Begriff, der hier steht, meint genau das Ursprüngliche. Diese Art von Heilung ist etwas auch Körperliches. Das ist eine Therapie. Das ist etwas, wo Menschen an ihrem Körper, an ihrer Seele und ihrem Geist heil werden. Er heilte die, die krank waren und die, die gelitten haben. Und er sagt am Ende auch unseres Textes, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wir hören an späterer Stelle im Matthäus-Evangelium, als Jesus vom Berg der Verklärung wiederkommt, dass es da ein Theorie-Praxis-Problem gibt. Dass die Jünger sich gerade ausprobieren an einem Menschen, der eine Krankheit hat, die wir heute als epileptische Anfälle bezeichnen würden. Aber damals dachte man, das ist ein Dämon, der in ihm ist und der ausgetrieben werden müsste. Seine Jünger schaffen es sich nicht, sie vermögen es nicht. Und Jesus wird dann auch sehr ärgerlich und sagt, mein Gott, wie lange muss ich bei euch bleiben, ihr Unverständige, bis ihr verstanden habt, worum es geht. Das ist 7 Kapitel nach der Aussendung Jesu, nachdem er seine Jünger ausgesandt hat. Sie vermögen es nicht. Das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir auch sehen dürfen und auch einfach nehmen dürfen. Dass es an der Stelle einen Bruch gibt zwischen einem theoretischen Anspruch, einer Sendung und der Wirklichkeit zu dem, was Menschen daraus machen und machen können. Sie sind gesandt. Sie sind ausgesandt. Sie sind von ihm bevollmächtigt. Er hat es ihnen zugesprochen. Aber sie vermögen es nicht. Wir hören von keiner einzigen Totenauferstehung durch die Jünger. Mit den Aussätzigen gibt es auch keinerlei Informationen. Und mit den Dämonen oder Krankheiten austreiben, sind die Erfahrungen eher schlicht. Und soll uns das frustrieren? Soll uns das zeigen, dass das alles nicht funktioniert? Wenn Jesus an der Stelle in diesem 9. Kapitel seine Jünger aussendet, um dann 7 Kapitel später sie auszuschimpfen, was ist dann die Botschaft für einen solchen Sonntag? Die Botschaft für einen solchen Sonntag wäre dann vielleicht darauf zu achten, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Was schauen wir an? Fragen wir dann vielleicht noch nach dem Motto, sag mal, Jesus, wie doof war denn das, dass du sogar einen Jünger ausgesendet hast, der dich hinterher verrät? Er ist derjenige, der hinterher dafür sorgt, dass du stirbst. So einen sendest du aus, solche Leute hast du berufen, solche Leute hast du in deinem Umfeld. Oder sollen wir dann darüber nachdenken, sag mal Jesus, hast du schon mal was von einem Assessment Center gehört? So eine Personalauswahl? Du scheinst kein guter Personaler gewesen zu sein. Denn die Leute, die du da ausgewählt hast, die sind anscheinend nicht in der Lage, das zu tun, was sie tun sollen. Sie können es nicht. Sie tun es nicht. Sie schaffen es nicht. Vielleicht liegt es an deiner Personalauswahl. Hättest du vielleicht ein paar fähigere Leute finden können? So richtige Power-Menschen und Frauen auch, vielleicht ein paar Frauen so, Frauenquote ist auch nicht gerade besonders gut. Wäre das vielleicht mal eine Variante gewesen, einfach da sorgfältiger zu sein? Weil was machst du mit deiner Botschaft, wenn das dabei rauskommt? Und vielleicht gibt es Menschen, die genau diese Fragen haben und an diesen Fragen auch irre werden. Und vielleicht liegt die Antwort darin, dass Jesus eben nicht aus Versehen gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Sondern dass er tatsächlich Menschen ausgesendet hat, von denen er wusste, vielleicht schaffen sie es nicht. Und dennoch sind sie ausgewählt. Und dennoch sind sie ausgesandt. Selbst wenn sie vielleicht ihren Themen hinterherlaufen, selbst wenn sie bei der Umsetzung dessen, was sie als Sendung mitbekommen haben, stottern sich selber hinterherlaufen und es nicht schaffen. Selbst dann sind sie Gesandte Jesu. Denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Ich finde an der Stelle ist so schön, dass Jesus selber sogar benennt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und was hat Jutta vorhin zur Kinderarbeit gesagt? Da verabschieden wir den Axel. Jetzt haben wir noch zwei Kindermitarbeiter. Das geht nicht. Ja, wir haben auch, was Haus und Hof angeht, festgestellt, dass es frustrierend ist, wenn wir zu einem Putztag einladen, aufrufen und drei Leute kommen. Drei. Es war aber mehr zu putzen als für drei. Das hätte für 15 Leute gereicht. Die sind aber nicht gekommen. Und was passiert dann in uns? Wie reagieren wir dann? Was machen wir? Wenn wir feststellen, das ist so viel Arbeit, aber es gibt zu wenig Leute. Wohin geht unsere Achtsamkeit? Wie fangen wir an zu denken? Und da finde ich diesen Text wirklich erquickend. Jesus sieht genau das. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und Vers 38 kommt die Auflösung. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Das finde ich großartig, das finde ich wunderbar. Das heißt, wir müssen uns nicht gegenseitig Vorwürfe machen. Wir müssen uns nicht noch dazu zwingen, tiefer, mehr und weiter zu machen. Das ist nicht das, was Jesus im Fokus hat. Sondern was Jesus im Fokus hat, angesichts der vielen Aufgaben, die unerledigt scheinen, ist, dass er die Menschen um ihn herum ermutigt, betet. Betet zu Gott, eurem Vater. Betet zu Gott, eurem Vater, dass er Arbeiter für seine Ernte aussende. Denn es ist nicht unsere Ernte. Wir mögen Mitarbeiter sein, aber die Ernte gehört Gott. Ich finde das so ermutigend, auch so entlastend, an dieser Stelle wirklich diese Einladung ernst zu nehmen, dass wir nicht uns aufeinander fokussieren müssen, dass wir nicht uns gegenseitig anfangen, Vorwürfe zu machen, dass wir nicht uns vorrechnen, wo wir versagt haben, wo wir Dinge nicht vermocht haben und anfangen, uns darüber zu ärgern, weil wir Dinge haben, die uns nicht gelingen. Dass wir nicht auf die Defizite schauen, die uns berühren und beschäftigen, sondern dass Jesus selber zeigt, wie es funktioniert. Betet. Richtet euch aus auf Gott als denjenigen, der die Verantwortung hat. Denn die habt nicht ihr. Welche Verantwortung aber hätten wir denn dann, wenn wir nicht diejenigen sind, die als Erntehelfer nun als Vorarbeiter die anderen antreiben sollen, damit die Ernte eingebracht wird und der Spargel gestochen wird? Was ist unsere Aufgabe? Die Aufgabe, die wir haben, ist, mit den Vorurteilen Jesu, mit den Vorurteilen Gottes zu leben, die uns begegnen, wenn wir Gott erleben, wenn wir Jesus erleben. Nichts anderes. Denn man muss es ganz deutlich sagen, Jesus begegnet uns nicht vorurteilsfrei. Er hat richtige Vorurteile. Wir kennen den Begriff ganz gut. Und Vorurteile ist etwas, was in der deutschen Sprache in der Regel keinen guten Klang hat. Ja? Aber das Vorurteil, das Jesus zu uns hat und über uns ausspricht, ist, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Du bist ein Guter. Du bist eine Gute. Viele von euch haben das Buch Die Hütte gelesen. Und in dem Buch Die Hütte wird dann ja Gott als eine große, dicke Mama gezeigt. Und dann fragt auch der Mensch, der dann in diese Hütte zu Besuch kommt, immer wieder, was hältst du denn von dem und dem? Und dann sagt also diese Mama, die Gott sein soll, den habe ich ganz besonders gern. Und dann kommt irgendjemand anders und dann überlegt Gott wieder und sagt, ja, ich glaube, den habe ich ganz besonders gern. Und so geht das dann weiter und irgendwann fragt der Besucher, sag mal, kann das sein, dass du irgendwie alle ganz besonders gerne hast? Und dann sagt Gott, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe die alle ganz besonders gerne. So tickt Gott. Das ist das, was in diesem Buch sehr schön beschrieben worden ist. Dass Gott an der Stelle tatsächlich einen Vorteil hat, weil er uns sieht wie Kinder, die er liebt. Weil er uns sieht als Menschen, die bedürftig sind, die müde sind und die erschöpft sind, aber die er liebt. Und wo er nicht lässt davon, sie zu lieben, diese Menschen, die er sieht. Er sieht, dieser Jesus sieht uns als Menschen mit diesen Augen Gottes. Mit den Augen eines Vaters im Himmel, der seine Kinder, seine Geschöpfe liebt. Weil sie sind, was sie sind. Seine Kinder. Weil sie sind, was sie sind, egal wie sie sich verhalten. Und auch wenn wir als Eltern mitunter manchmal schon morgens müde sein können mit unseren Kindern. Ja, heute hatten wir am Frühstückstisch ein schönes Erleben, wie das auch anstrengend sein kann mit drei Geschwistern, die wirklich sehr früh morgens bereits anfingen, miteinander sehr rege in Kontakt zu gehen. Aber das ändert nichts an der Liebe. Das ändert nichts daran, dass ich meine Kinder anschaue mit einem liebenden Blick. Und selbst wenn ich koche vor Ärger, weil es echt nicht sein kann, wie hartnäckig manche Dinge da verbraten werden, schon vor dem Frühstück. Aber dennoch wird mein Blick als Vater ein liebender Blick sein. Wie viel mehr sieht Gott uns mit einem liebenden Blick? Wie viel mehr? Wie viel mehr erleben wir das bei Jesus, dass er Menschen sucht, dass er sie aufsucht und dass er sehr wohl ihre Müdigkeit sieht, sehr wohl ihre Erschöpfung sieht, sehr wohl ihre Orientierungslosigkeit sieht, sehr wohl auch sieht, was sie alles nicht schaffen und nicht können. Und genau deswegen macht er sich auf den Weg zu ihnen. Genau deswegen wartet er nicht, dass die Menschen alle zu ihm kommen. Genau deswegen sucht er die, die verloren gegangen sind, die sich verirrt haben. Genau deswegen macht er sich auf den Weg zu ihnen, um sie zu sehen, um sie wahrzunehmen, um ihnen von dieser Liebe Gott des Vaters zu erzählen. Das heißt, der Fokus, zu dem wir eingeladen werden sind in diesem Text, ist dieser, dass wir nicht unsere Müdigkeit und Erschöpfung sehen, unsere Orientierungslosigkeit fokussieren, sondern dass wir sehen, es gibt jemanden, der sieht uns genau so. Und er sieht uns mit liebenden Augen. Wenn wir das Werk erleben einer Gemeinde und zu wenig Mitarbeiter haben, zu wenig Kraft, dann ist die Einladung, die wir damit verbinden sollten, immer diese, Gott anzuschauen, Gott zu betrachten, zu beten und dabei festzustellen, wie liebevoll die Gedanken sind, die Gott über unser Leben hat. Wie liebevoll das Handeln Jesu uns im Blick hat. Wie wunderbare Gedanken im Alten und Neuen Testament zu finden sind, wie Gott uns in unser Leben sieht. Und wenn wir das fokussieren, wenn wir das in unsere Achtsamkeit bringen, wenn wir da voneinander erzählen und teilen und uns gegenseitig in diese Gegenwart Gottes bringen und staunen über diese Liebe, die uns begegnet, und wenn wir vielleicht immer noch keine Kranken heilen, auch nicht so viele Tote auferwecken, einige Aussätzige bleiben aussätzig und Dämonen eventuell auch dort, wo sie waren, und dennoch sind wir in der Sendung Jesu Christi Menschen, die eine Verantwortung haben, eine Berufung haben, etwas tun und leben, in dem Maße, wie es uns gelingt, als manchmal müde und erschöpfte Nachfolger Jesu Christi, die sich immer wieder fröhlich in diese Gegenwart des lebendigen Gottes begeben dürfen, um den liebenden Blick unseres Vaters im Himmel zu sehen. Amen.